Die 70-Jährigen sind die furchtbarsten. Aber es ist richtig geil. Also wirklich, es ist so, 70 Jahre, haben keine Sinne mehr, sehen, also alle Sinne sind getrübt, sehen schlecht, hören schlecht, alles mögliche. Aber wissen genau, wenn sie da sitzen, wo sie hingreifen müssen, der das Zinn passt, gell? Und da sehen sie auf einmal ganz scharf auf einmal wieder und greifen da, wollen nicht greifen, wollen die richtig zwischen die Beine greifen.
Frühstück mit Bier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
Ja.
Heute sitzen wir hier, sehr stilgerecht würde ich sagen, mit der Chefin der größten Showtanz- und Striptease-Agentur Österreichs.
Halleluja. Wir können uns kaum konzentrieren. Wir wissen nicht, wo die Augen sind, oben oder unten, wo wir hinschauen sollen. Sie hat ein sehr aufreizendes Outfit an und macht damit quasi dem Ruf schon mal alle Ehre. Schön, dass du bei uns bist, bei Frühstück mit Bier. Stella.
Hi, freut mich voll, dass ihr mich eingeladen habt.
Stella cool. Von Sydney. Ja. Von Sydney, weil du aus Australien kommst.
Weil ich drüben geboren bin, genau.
Ja. Mhm.
Ich würde sagen, wir stoßen mal an. Wir mit unserem eisgekühlten Heineken, du mit einem Aperol-Spritz.
Cheers.
Cheers. Ja, Glutenunverträglichkeit ein bisschen,
ja,
gell?
Ja, leider. Ich liebe Bier, aber geht leider nicht.
Und Stella, jetzt müssen wir da gleich zu Beginn mal aufräumen mit den ganzen Vorurteilen, die man schnell mal haben kann in dieser Branche. Du hast dir die Agentur quasi gegründet, so ein bisschen als eine Mission von dir, weil du als Stripperin gearbeitet hast und gesehen hast, das geht eigentlich total patriarchalisch und macho-mäßig. Also eigentlich, du hast das sogar auf deiner Homepage mit dem Lehenswesen verglichen.
Feudalsystem.
Feudalsystem. Und du hast gesagt, du möchtest das anders machen.
Ja.
Und deswegen hast du eine eigene Agentur aufgebaut.
Genau, also eigentlich war gar nicht der Plan, eine Agentur aufzubauen. Eigentlich wollte ich nicht mit den damaligen Agenturchefs einfach schlafen, damit ich Tanzjobs haben kann. Mhm. Ich bin in dieses System reingekommen, ich wollte einfach nur nebenbei ein bisschen Geld verdienen, tanzen gehen.
Da muss man dazu sagen, ja, du hast ja studiert, du hast Soziologie studiert. Und hast quasi nebenbei einfach einen Job gesucht, hast gut ausgeschaut, hast gern getanzt und hast gesagt, ich probier's mal mit Strippen.
Ich wollte immer schon tanzen, ich habe schon mit 12, 13 Jahren gewusst, dass ich auf die Bühne möchte als Gogo-Tänzerin. Habe ich zuerst mal eine Gogo-Tänzerin gesehen, gehabt in Diskothek, ich habe keine Ahnung gehabt, was sie da oben macht, aber ich habe gewusst, ich will es auch tun.
Geil.
Also tanzen wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Und ja, und dann wollte ich einfach Geld nebenbei, ein bisschen mein Hobby leben und Geld verdienen.
Mhm.
Ja, und dann bin ich in diese Szene gekommen und habe ich halt mitbekommen, dass da die ganzen alten Agenturchefs ziemlich patriarchalisch gegenüber den Frauen waren, haben sie wirklich sexuell ausgebeutet und es sind wirklich neue Tänzerinnen in die Szene gekommen und die Agenturchefs haben so gemeint gehabt, so, na schauen wir mal, ob wir sexuell ausbeuten können. Und ich habe das gehört, also ich bin eigentlich nach 20 Jahren noch immer schockiert darüber. Ja.
Ja.
Und ich wollte, und dann haben die halt gemerkt gehabt, mit mir geht nichts, also mich kann man nicht sexuell ausbeuten, ich war immer schon so wie Ronjas Räubertochter, das ging nicht, gell? Und da habe ich gemerkt, ich kriege dann keine Jobs mehr, als die Agenturchefs das gesehen haben, mit mir geht das nicht.
Mhm.
Ich kriege keine Jobs mehr, dann haben wir gedacht, okay, mache ich einfach meine eigene Homepage auf, vermarkte nur mich. Und dann waren die Kunden immer zufriedener und ja, haben gesehen, ich mache das mit Herz und Hirn. Dann haben sie mich nochmal angerufen, nochmal, dann habe ich eine Tänzerin gebraucht, eine zweite, eine dritte und plötzlich hatte ich eine Agentur. Also sie ist mir quasi in die Schoß gefallen. Es war nie geplant und ich hätte mir auch niemals gedacht, dass ich dort lande, wo ich jetzt bin, dass ich österreichweit jetzt wirklich, also wenn man tanzen will in Österreich, kommt man eigentlich an mir nicht mehr vorbei.
Kommt man nicht vorbei,
das war nicht
absolut
geplant.
Ja.
Und du hast es gesagt, mit Herz und Hirn.
Ja,
und also ich war wirklich beeindruckt, ich habe deine Homepage durchgelesen, du zitierst dort Kant und andere Philosophen.
Ja.
Also das ist da durchaus schon wichtig, eben diese Mission, die ich angesprochen habe. Du möchtest auch dafür sorgen, dass es auch irgendwie entsexualisiert wird, das Ganze.
Beziehungsweise, dass die Tänzerinnen, die du hast, auch fair behandelt werden.
Ja.
Ja, ja. Ich meine, wir sind alle Menschen und es geht einfach nicht, dass hier irgendeiner, nur weil jemand eine Vorliebe hat für sexy Tanzen, deswegen wie ein Ding betrachtet wird und dann ausgebeutet wird, das ist einfach unter aller Sau. Und jeder Mensch ist einfach gleich viel wert und wurscht, ob sie jetzt halbnackt auf der Bühne tanzt oder nicht. Ja, und mir ist das halt auch sehr wichtig, eben, also auch mit, man muss, also warum mir das so wichtig ist, dass ich das betone, mit Herz und mit Hirn zu machen, mit Hirn eben auch, weil man muss sich vorstellen, du feierst deinen Polterabend, Geburtstag, du bist ein normalsterblicher Mensch, hast keine Ahnung, wo kriegst du das Stripperin her? Die machen sich Sorgen, sind das irgendwelche aus dem Rotlichtmilieu, kommen da danach irgendwelche Mafia-Bosses mit welchen Stripperinnen daher? Die kommen mit einer gewissen Unsicherheit zu mir und deswegen ist mir es ganz wichtig, dass ich denen einfach zeige, hey, du bist in guten Händen bei mir, alles ist professionell, du bist hier gut aufgehoben, ich verstehe das, das ist ein Polterabend, im besten Fall sollte man nur einen Polterabend pro Leben feiern und der muss, ja, und der muss halt wirklich passen, gell? Ja. Und deswegen gehe ich da wirklich, also versuche wirklich mit viel Empathie da reinzugehen, ich verstehe ihn, für deinen besten Freund ist es eine, mach mal super Show und dann auch professionell, also Herz und Hirn.
Du hast quasi auch dieses Tanzen, dieses Strippen auch ins 21. Jahrhundert geholt eigentlich, ja, weil das war nur immer irgendwie so ein bisschen alte, verstaubte Männerdomäne, wo irgendwie es kommt wahrscheinlich trotzdem auch aus dem Rotlicht noch, dass die Herren da quasi die Hand auf den Frauen haben, aber du hast das quasi ins Greta Thunberg-mäßig ins 21. Jahrhundert geholt und einfach entstaubt.
Also ich muss
und so ein
sagen,
Business gemacht.
Ja, also ich muss sagen, wir kommen eigentlich aber auch schon vor mir, kommen wir nicht wirklich aus dem Rotlichtmilieu. Das wird den Menschen einfach nur aus den Filmen vermittelt. Mhm. Wenn man, also man kennt aus den Filmen einfach nur Striptease-Bars, wo dort einfach Gogo-Tänzerinnen tanzen in Striptease-Bars und die danach auf der Shows bei Männern sitzen und Piccolos verkaufen. Mhm. Das ist so das Bild eines 0815-Menschen, der was halt fernschaut regelmäßig. Mhm. Die Realität ist so, dass wir Showstripperinnen, die ja eben wirklich eine Show machen. Also ich habe zum Beispiel noch nie in einem Stripclub getanzt, weil dort muss man gar nicht, also oft, sie können schon tanzen, aber es ist keine Voraussetzung, in einem Stripclub tanzen zu können. Du sollst einfach nur sexy ausschauen, auf die Bühne gehen, dich kurz präsentieren, dass die Männer dich sehen und dann gehst du runter Piccolo verkaufen und verdienst mit bei den Getränken. Und wir Showstripperinnen, die was halt auf Geburtstage, Polterabend sind, Diskotheken und so, wirklich auf der Bühne, wir müssen wirklich performen, eine Geschichte überbringen, eine Show, das ist ganz was anderes. Und wird auch viel besser bezahlt als wir im Stripclub. Also meine Mädels würden nie ins Stripclub gehen, weil da ist die Gage einfach zu gering für sie. Ja.
Und machen das der Großteil von deinen Mädels sozusagen auch nebenbei, so wie es du neben dem Studium gemacht hast? Oder ist es ein Fulltime-Job? Ja. Kann es auch ein Fulltime-Job sein?
Es kann, wenn man klug ist, ein Fulltime-Job sein.
Also da eine Burlesque-Tänzerin sozusagen.
Ja, also die meisten machen es nebenbei. Und haben nebenbei eigentlich einen normalen Job irgendwie. Und wenn man das klug angeht, wann ist man klug? Wenn man sich mit der Agentur gut stellt. Dann ist das, also wenn man einfach funktioniert. Mhm. Wenn der Kunde sagt, also Diskothekenchef zum Beispiel, Gogo-Dancerin soll mit Windeln auf die Bühne gehen, sagst du ja und Amen. Fuck nochmal, ansonsten kommt wer anderer und macht den Job. Also man muss sich wirklich, es klingt hart, ja, aber das ist einfach Business.
Es ist ein Job.
Es ist ein Job und du musst funktionieren, ja.
So wie der Kunde überall König ist, ist er auch in eurem Business.
Genau, und viele Mädels haben halt irgendwie so eine Ego-Geschichte und nein, sie wollen unbedingt jetzt die ganz höchsten Schuhe anziehen, weil die sind am schönsten. Sage ich, der Kunde wird nachher, nach der Show sicher nicht zurückdenken und sagen, boah, die Show war so super, die hatte so tolle Schuhe an. Nein, er wird zurückdenken und sagen, sie hat eine gute Show gemacht, die hat Spaß gehabt, weil Männer schauen überraschend viel ins Gesicht, gell?
Ja.
Die schauen, ist wie beim Sex ein bisschen, weißt du, wenn die Frau da keinen Spaß hat, war die Strip schon nicht gut, gell?
Das ist sehr, sehr spannend, was macht einen guten Strip oder was macht eine gute Show-Tanzeinlage aus, was ist wichtig?
Was sind die wichtigsten Elemente? Kann man das so aufbauen in Elemente?
Die wichtigsten waren jetzt dass man Spaß hat, dass, also die Männer schauen überraschend viel ins Gesicht. Sie verzeihen dann auch ein bisschen ein kleines Bäuchlein oder wenn man, wenn man jetzt die Schminke nicht so krass schön hat, Hauptsache Spaß haben ist das Wichtigste. Mhm. Gutes Entertainment rüberbringen, nicht so ordinär sein, also unsere Strip-Show ist vorbei, wenn wir den String verlieren. Wir ziehen uns komplett aus, wir verlieren den String und danach meistens halten wir den String vor der Mumu hin und danke, das war die Show und so. Ja. Wenn sie es dann noch meistens machen, dass die Mädels ohne Brüste, die glauben dann, sie müssen jetzt noch irgendwie so on top was draufhauen und liegen dann am Boden und spreizen nochmal die Beine, dass bis zu den Mandeln hochschauen kannst, das ist nix. Also schon gar nicht, wenn Frauen anwesend sind. Natürlich gibt es einen Unterschied, wenn du nur für Männer strippst oder wenn gemischtes Publikum, beim gemischten Publikum muss man wirklich sehr, sehr seicht tanzen. Yeah. Ja. Das ist ganz wichtig, ja. Ja, und das Wichtigste ist eigentlich, was ich auch noch da sagen möchte, was eine gute Strip-Distanzerin ausmacht, ist sinnerfassendes Lesen können. Das ist mal das A und O. Da scheitert schon bei den meisten. Da scheitert es bei den meisten. Lesen können. Und ganz wichtig auch noch Kalender führen. Ich bin heute noch überrascht, wie viele Menschen ohne Kalender heutzutage klarkommen.
Wozu muss man lesen können, damit man deine Briefings lesen kann?
Naja, ich schicke halt Jobangebote raus. Da ist halt ein Datum, eine Uhrzeit drinnen, was verlangt wird. Und danach, keine Ahnung, sagen die Mädels zu und dann wieder spontan ab, weil sie haben das falsche Datum gelesen, wo ich mir denke, what the fuck? Ja. Wie kann man das?
Also es geht kennen wir bei den Promotions.
Es geht wie in jedem Job einfach auch um Verlässlichkeit und um eine Professionalität, um das abzuliefern, was gebucht wird und was gefragt wird.
Absolut.
Apropos buchen, was kostet denn so eine normale Striptease-Shows für einen Polterabend? Was ist da so Standardbudget?
Ja, also in Österreich, je weiter du im Osten bist, da fangen die Preise eigentlich an. Da sind sie am günstigsten, weil das ist eine große Hauptstadt. Da waren mehrere Agenturen, die Preise einfach runtergetrieben haben. Da fängt es an, würde ich jetzt mal sagen, ab 180 Euro eine Striptease-Show, 15 Minuten, circa eine Stunde ist das Mädel vor Ort anwesend. Und je weiter man nach Westen von Österreich geht, umso teurer wird es und dort muss man teilweise echt zwischen 300 bis 500 Euro für eine Striptease-Show.
Mhm. Ja. Was für mich jetzt spannend ist, gehen wir nochmal ein bisschen zum Anfang zurück, wie du begonnen hast.
Ja.
Was sind dir für Argumente da auch von Familie und Freunde entgegengekommen? Da wird doch sicher am Anfang Mama und Papa mal kurz geschluckt haben, wie sie mitbekommen, dass du strippst, oder wie war das?
Ja, also ich muss sagen, es wird bis heute totgeschwiegen. Niemand redet darüber, wir tun das ein bisschen so unter den Familienteppich kehren.
Du bist sozusagen Unternehmerin. Aber
ja, ich habe eine Agentur. Ja. Also es wurde... Ich weiß gar nicht, also ob meine Familie so genau weiß, also wirklich genau weiß, was ich mache. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass sie es wissen, aber es wird nicht drüber geredet.
Aber du bist ja doch auch immer wieder im Fernsehen, du bist in der TV, in Dokus immer wieder zu sehen. Wenn sie dich mal sehen, dann kriegen sie es ja eigentlich mit oder schalten es dann weg, glaubst du?
Also meine Mutter hat damals, das stimmt, die hat mich gesehen damals und die hat mich voll supportet. Die danach hat es mir ganz stolz erzählt, sie hat in einem Pensionistenhaus jetzt die Visitenkarten verteilt. Ich denke mir so, okay, ob dort so jetzt die richtige, mein richtiges Klientel ist. Gell?
Kann schon sein.
Ja, aber mein Vater, glaube ich, der schaut sich das nicht an. Mhm. Ja, und der Rest der Familie. Und also wird dann eher totgeschwiegen, wenn sie mal was gesehen haben.
Und deshalb, weil du eigentlich in ein katholisches, in eine Klosterschule gegangen bist, wurde das dadurch extra ausgelöst, diese Freude am Tanzen? Oder was, hast du eine Idee?
Ja, das ist, also ich führe einfach heute noch immer ein Doppelleben, damals auch schon. Also mich haben in der Tat, ich bin von Nonnen groß erzogen worden und ich habe da, glaube ich, auch die Werte mitgenommen, dieses wirklich mit Herz und mit Kinder wirklich ordentlich ranzugehen. Also es waren sehr gute Erinnerungen. Und nebenbei hatte ich aber immer schon dieses Wilde in mir. Mhm. Also ich habe auch damals, seit meinem, ich glaube, 8. Lebensjahr durch meine Träume analysieren. Ich habe immer von wilden Tieren geträumt, die ich an einer Leine halt halte, die halt eskalieren wollen und so. Und das heißt eigentlich in der Traumdeutung auch, dass ich hemmungslos veranlagt bin, aber es zügeln kann. Und als Kind habe ich mir gedacht, gehabt damals, was heißt hemmungslos veranlagt? Ich wusste es nicht, heute weiß ich es.
Ja, ja.
Heute ist es klar, was los ist mit mir.
Aber das ist ja eigentlich total stark, dass du dich sicher gegen viele Vorurteile und gegen viele Meinungen, du hast das gemacht, was dir Spaß macht einfach.
Ja, absolut, immer. Es war mir immer wirklich, muss ich echt so hart sagen, scheißegal, was der Nachbar über mich denkt. Immer schon. Weil es war,
so muss es dir auch sein in dem Job, oder?
Muss es auch, ja, absolut. Weil ich hab damals schon mitbekommen gehabt, bevor ich getanzt habe, ich war immer schon sehr groß, sehr schlank, ich hatte immer ein relativ gutes Auto, gute Wohnung und da habe ich noch nicht einmal getanzt gehabt und meine Nachbarn haben da schon über mich geredet gehabt, woher ich das Geld habe und haben mir da schon die wildesten Dinge unterstellt und dann habe ich mir gedacht gehabt, es ist scheißegal, was ich jetzt nicht arbeite, sie reden so und so dumm. Da gibt es ja einen Spruch, gell, Gott weiß alles, aber der Nachbar weiß mehr und es wird immer so sein.
Ja, lass die Leute reden, haben die Ärzte schon gesungen,
ja,
oder?
Das passt. Und im Gegenteil, heute denke ich mir auch eher, dass ich nutze das aus. Also früher habe ich mich wirklich gekränkt zwischen 20 und 30, warum ich so schubladisiert werde, warum alle irgendwie mich so falsch einordnen und so. Und heute denke ich mir, ja Mann, ordnet es mich alle falsch ein, geil.
Das ist richtig gut. Da stellt sich mir natürlich auch wieder die Frage, was wir vorher schon kurz angesprochen haben, auch die Grenze zum Rotlicht, die da natürlich bei vielen Menschen im Kopf ist. Also gerade Leute, die im Internet so viel lesen und sich das genau anschauen und schauen, du hast eine reine Agentur, für die kommt halt der Strip doch auch immer irgendwie aus dem Rotlicht, oder? Ist diese Verbindung noch immer da? Kann man die bei vielen Menschen schon trennen? Oder sagst du, eigentlich wirst du immer nur in diese Rotlichtecke gedrängt?
Ja, also ich muss sagen, die Kunden, was auf mich zukommen, das sind sehr, sag ich mal, Durchschnitt bis gut gebildete Leute und die lesen sich meistens meine Homepage durch und wissen dann eigentlich, wie der Hase schon läuft. Aber im Großen und Ganzen finde ich schon noch, dass Stripperinnen doch mit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen haben und dass die breite Masse eigentlich schon eher glaubt, das ist Rotlicht oder was mir eigentlich immer auch unterstellt wird, du hast sicher 5 Freunde, 5 Männer gleichzeitig und so, immer das wäre schön, schön wär's, gell? So wär.
Ja. Ja, gutes Thema. Ja. Männer und Liebe, wie lässt du das verbinden mit dem Job als Stripperin?
Also geht das? Ja, schwierig. Mhm. Definitiv schwierig, weil Männer, einfach die meisten doch, also sind halt Männer, ist halt in ihrer Biologie, dass sie ein bisschen besitzergreifend halt sind. Und,
du analysierst das sehr schön, ja, das ist halt in ihrer
es
Biologie.
Ja, man kann sie nicht vorwerfen, das ist auch, hat ja auch sehr gute Vorteile, dass ein Mann besitzergreifend ist. Also sich auch, liegt auch in der Biologie, dass er einfach die Frau beschützen möchte und er kann nicht sie geistig beschützen. Also, und haben da schon Probleme. Ja, damit. Die meisten halt. Und wenn einer nicht damit Probleme hat, dann mache ich mir gleich Sorgen von Anfang an. Das sind am meisten dann die Narzissten. Oder so, ja, hatten wir auch viele. Also Tänzerinnen sind Narzisstenmagneten. Also das sind Männer, die dann einfach die Frau da oben am Podest erobern wollen. Mhm. Geht's nicht um die Frau. Es geht nicht um die Werte von der Frau. Einfach die Frau da oben wollen die erobern, weil sie am Podest steht, weil sie besser unter Anführungszeichen ist als wie alle anderen, dann haben sie es erobert, da geht es nur um ihr Ego. Und dann wollen sie es noch weiter erobern. Und jetzt muss sie aufhören zum Tanzen, jetzt muss sie was anderes anziehen und so. Also das wird dann sehr toxisch. Also
das ist oft der Fall.
Ja, es ist leider, Tänzerinnen sind ein Magnet für das. Ja, also ich habe es natürlich jetzt schon durchschaut und habe das auch erst lernen müssen, aber es ist ja... Also ja, klar, weil wir sind schillernde Persönlichkeiten, wir stechen heraus, was will der Narzisst? Der gibt sich meistens nicht mit einer 0815-Frau zufrieden, der will halt sein Ego aufpushen, indem er halt so eine Frau an seiner Seite hat, danach ist es ihm doch erst zu viel und dann fängt halt das Toxische an.
Sehr spannend analysiert. Wie ist das bei...
Ich fand da die Frage spannend, okay. wo wir eingangs kurz geredet haben, Narzissten, Männer, die Frau am Podest oben wollen, du hattest da auch schon mal ein Problem, du hattest schon mal einen richtigen Stalker, der dann quasi gar nicht mehr loslassen hat, wie war das, wie kann man mit sowas umgehen?
Also ich habe die ganze Facette schon durch an diesen Persönlichkeitsstörungen, muss ich ehrlich sagen, ja.
Also das ist das Sammelalbum, hast du.
Ja. Ich bin schon Profi, kann schon andere Leute beraten.
Man muss sagen, du hast ja auch Soziologie studiert, du kennst ja ein bisschen den wissenschaftlichen Background dieser ganzen Krankheiten, kann man sagen.
Ja, Psychologie habe ich auch ein bisschen was gemacht auf der Uni und auch autodidaktisch einfach auch einiges gemacht und dann, was ich halt draußen ja so lerne. Ja,
dann hau mal raus, welche gibt's?
Ja, also ich muss sagen, vor Gericht war ich einmal, das stimmt, mit einem Stalker, das war echt unangenehm, ich weiß, das ist der Traum jedes Mannes. Eine Frau mit Rosen vorne stehen zu haben. Nein, es ist echt uncool sowas. Ja, also den habe ich kennengelernt gehabt und der war am Anfang relativ ruhig, schüchtern, normal.
Und ist einfach zu deinen Auftritten gekommen, oder?
Nein, also es hat sich damals eigentlich fast eine Beziehung angebandelt mit dem. Der war sehr sympathisch, muss ich sagen, eben ruhig, schüchtern. Ich habe den privat irgendwo anders kennengelernt, nicht als Tänzerin. Und der war auch sehr interessiert. Und ich habe mir gedacht gehabt, so, boah, ein Mann, der zuhört und so. Naja, im Nachhinein bin ich drauf gekommen, der hört zu, weil er manipulieren möchte anschließend. Ja, also Interesse am Anfang muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Na gut, auf alle Fälle, und dann habe ich nach 4 Wochen mitbekommen, dass der eigentlich ein bisschen, er macht mir Stress, er ist eigenartig, er hat seine Emotionen nicht unter Kontrolle, es hat ein paar Dinge einfach gegeben, wollte ihm erklären, du, ich glaube, das zwischen uns, das passt nicht. Und dann hat er halt mich am Anfang noch so angefleht, bitte, ich ändere mich. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, machen wir halt einfach mit ihm weiter, der bemüht sich so sehr, vielleicht ist er ein guter Typ. Naja, und dieses anfängliche Bitte, ich ändere mich, ist dann wirklich knallharter Druck geworden und schwer eskaliert. Polizei angerufen gehabt und vor allem bis mal die Hemmschwelle übergehst, dass die Polizei, dass der aus der Wohnung endlich geht. Er wollte dann nicht mehr gehen und er ist stundenlang vor meiner Tür gestanden. Und dann ist einmal die Polizei gekommen, was jetzt super unangenehm ist bei den Nachbarinnen.
Ja, klar.
Weißt du, jetzt, du willst nicht so einen Stress zu Hause haben. Polizei ist gekommen, hat glaubt, das ist eine Beziehungsgeschichte, hat ihn weggeschickt, 2 Minuten später ist wieder vor der Tür gestanden. Da habe ich gemerkt gehabt, ich werde den Typen nicht los, nicht mal mit Polizei. Und das hat sich dann nachher wirklich 4 Monate lang gezogen. Der war auch aggressiv und der war wirklich unangenehm.
Und da hast du ja auch Angst, das Haus zu verlassen,
ja,
oder?
Ja, der ist mir auf der Straße, der hat mich abgepasst, wo es nur gegangen ist. Der hat ist mir mit dem Auto hat mich abgepasst, mir hinterhergefahren. Ich habe einen Garten gegenüber einem Sportplatz, der ist über einen Garten drüber gekreut und hat geschaut, was ich im Wohnzimmer mache. Und meistens kann man das nicht einsehen. Also der hat nichts ausgelassen, war wirklich schlimm, ja. Das war echt unangenehm. Und dann erst bin ich ihn losgeworden, ich war dann ganz verzweifelt über die Interventionsstelle. Bin ich dann zu einer Frauenstelle gegangen, als Interventionsstelle in Wien. Und die haben halt genau gewusst, was jetzt zu tun ist beim Stalker. Weil Stalking-Gesetz gibt es erst seit 2005 in Österreich. Und damals war das 10 Jahre alt, das Gesetz. Und die Polizisten kennen sich damit aus, die Richter kennen sich nicht damit aus. Und man muss wirklich zu Spezialisten gehen. Und die haben mir dann geholfen, okay, ab jetzt darf ich einmal klipp und klar schreiben, ihm per WhatsApp, lass mich in Ruhe und nie wieder antworten, weil wenn du einmal antwortest, wird das vor Gericht, steht das dann als Beziehungsdelikt da. Mhm. Und du darfst nie wieder irgendetwas antworten, gell? Und das haben wir dann 6 Wochen durchgespielt. Der hat täglich mich bombardiert. Der hat nicht aufgehört zum Schreiben. Ich habe alles dokumentiert, wie er vor der Tür gestanden ist, stundenlang mir hinterhergefahren ist und so. Und ja, und dann sind wir vor Gericht gegangen. Dann hat er sich Gott sei Dank ein Jahr einstweilige Verfügung mir nicht nähern dürfen. Mhm. Waren wir auch vom Strafgericht. Waren
und das
wir
hat auch funktioniert?
Ja.
Wie wird das formuliert? Er darf sich nicht mehr als 50 Meter nähern oder wie wird sowas?
Ja, also wir haben halt wirklich die Standorte beschrieben. Er hat zu mir nach Hause nicht kommen dürfen. Mhm. Ich glaube, mir nicht nähern dürfen. Ich glaube auf 20, 30 Meter oder 50, ich weiß es nicht genau. Okay. Dann ist jetzt doch schon ein paar Jährchen her. Mhm. Dann hat er auf die Uni nicht kommen dürfen, weil auf der Uni einen Veranstaltungssaal zu finden ist echt schwierig auf der Hauptuni. Der hat dort alles gefunden. Der hat mich auch dort abgepasst. Bin aus der Vorlesung raus. Und ja, und dann habe ich, das wurden solche Orte halt eben festgelegt. Und das Witzige ist, witzige Träuge eigentlich, nachdem fast das Jahr um war, hat er dann auch, hat in der Szene dann bei meinen Freunden auch geredet, ja, jetzt ist das Jahr um, jetzt geht's erst richtig los. Und ich wieder zum Zivilgericht, wieder einstweilige Verfügung, wieder ein Jahr verlängert. Also hat er mal 2 Jahre nicht nähern dürfen. Und dann hatte ich Glück, in der Zwischenzeit hat er anderes Opfer gefunden. Ja. Und das Träuge ist, seitdem, das ist 7 Jahre circa her, melden sich regelmäßig von dem die Ex-Freundinnen, weil er macht ja überall dasselbe Muster. Er ist überall gleichgestellt. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Es ist sein Problem, dass er da auf mich umgestülpt hat, ja. Und er tut jetzt alle Mädels, die er hat, mit mir vergleichen. Er redet heute noch wie ein Besessener von mir. Und die ganzen Mädels kommen dann zu mir her und fragen mich, hey, was kann ich tun? Wie komme ich aus der Nummer raus? Und es ist halt für mich gefährlich, auch da zu antworten, weil ich will nicht wieder mit reingezogen werden, gell? Wahnsinn. Also bis heute leider noch anscheinend brodelt da was im Hintergrund noch ein bisschen. Und ich hoffe, der Haberer kommt nie zu mir, weil dann werde ich richtig böse.
Ja. Red mal ein bisschen über dich als Unternehmerin.
Ja.
Du bist ja eine richtige Businessfrau. Musstest dich auch mal durchsetzen. Wie hast du das geschafft, zu beginnen gegen diese ganzen alten Männer, die alten weißen Männer in den Agenturen? Wie hast du dich da behauptet als junges Mädchen?
Also ich muss sagen, ich habe immer schon, glaube ich, eine gewisse Autorität ausgestrahlt und diese patriarchalischen Männer, also Macht sucht ja Untergebene. Man kann niemanden dominieren, wenn der nicht sich freiwillig unterwirft. Und ich habe mich nie freiwillig unterworfen gehabt und das haben die schon gespürt. Man spürt es gegenüber, wie der auftretet und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nie wirklich eine Strategie gehabt, die auszuspielen oder irgendwie so. Ich habe einfach, ganz ehrlich, ich wollte mit diesen ganzen Leuten nichts zu tun haben. Ich habe einfach nur mich auf mich konzentriert, habe die beste Version meines Selbst einfach gelebt. Also wirklich auf mich konzentriert, viele Stunden an meiner Homepage gearbeitet, an dem ganzen System. Und ich weiß halt von den anderen, dass die anderen Agenturen einfach währenddessen ich mich auf mich konzentriert habe, mein Business aufgebaut habe, dass die halt zu Hause gesessen sind, über mich geschimpft haben und so. Stella, das rote Tuch, die nimmt uns alle Jobs weg, die ist so böse. Die haben zu Hause Karten gespielt und haben sich über mich beschwert, wie böse ich bin. Ja, dabei hätten die auch einfach mich ausblenden sollen, einfach nur Gas in ihrem Bereich geben sollen, dann geht das schon. Also ich würde sagen, einfach das Geheimnis war einfach nur auf sich selber fokussieren, geh deinen Weg, blend die links und rechts aus. Ich meine, natürlich Konkurrenz belebt den Markt und so, ja. Aber wenn man denen zu viel Aufmerksamkeit schenkt, dann bringt das nichts.
Und hast du mit dieser Ausstrahlung und mit diesem Anziehen auch dann deine Tänzerinnen auch angezogen, deine jungen Talente? Wo bekommt man den Striptease-Tänzer her? Da gibt es ja wahrscheinlich keinen Markt dafür, oder?
Ja, also stimmt, wir haben viel zu wenige Stripperinnen, also falls jemand zuhört, das werden möchte, soll er bitte kommen, ja, wir haben viel zu wenige.
Karl!
Auch Männer suchen wir, ja.
Wie gesagt, ich bin eher curvy Karl, geht sich nur mit aus.
Komm zu mir, ich mach dich berühmt.
Ja, bin ich groß raus. Nein, also, wir sind ja letztens gemeinsam auf der Bühne gestanden und da hattest du ja einen Adonis mit als männlichen Stripper, das war ja, also da, das geht sich lange nicht aus.
Ja, also ich habe
überlegt,
Deckel. Ich Ich hab überlegt, ob ich nicht verweigere, dass ich mit ihm gemeinsam auf der Bühne stehe.
Nein, wir haben uns super ergänzt. Das war ganz toll. Das war wirklich Bombe, ja.
Also wo bekommst du diese Talente her? Wie kommst du denn zu deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern?
Also eigentlich ist es so, es ist ganz schwierig, neue Tänzerinnen zu akquirieren, wenn dann finden die Agentur. Die wollen tanzen und die finden uns dann, aber mittlerweile melden sich auch hin und wieder Mädels auch über die Homepage. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist eine Stripperin sehr schwer zu finden, Escort-Mädels finde ich leichter.
Naja, wirklich. Ja. Ist echt schlimm.
Ja, Escort-Mädels gehen leichter, ja.
Wahnsinn.
Ja, na klar, du musst nicht viel machen.
Und brauchst du was?
Vertreibst du dann auch Escort-Mädels?
Ja, ja, ist meine neue Agentur, mein Baby, Stella Secret. Und das ist halt, ja, das ist so mein Corona-Baby. Mhm. Und ich habe schon seit vielen Jahren, also die Männer kommen zu mir, vertrauen mir und sagen halt, hey Stella, ich bin frisch getrennt, hast ein Mädel für mich und so, gell, es hat irgendwie so begonnen. Und ich kenne halt auch die Mädels, die halt auch teilweise ein bisschen mehr machen wollen. Und dann, ich habe mich viele Jahre gewehrt, dieses Business zu machen, weil ich moralisch ich fühle es nicht so, es ist nicht so mein Ding, aber ja, Mann, ich meine, es wird nicht nach meiner persönlichen Meinung gefragt, ich bringe einfach die beiden zusammen, die das machen wollen und alle sind happy.
Mhm. Ja. Eine Win-Win-Win-Situation.
Ja, ja.
Und wie ist so das Verhältnis, brauchst du da wesentlich mehr Frauen, mehr Stripperinnen als Stripper oder wird das auch immer gefragt, männliche Stripper?
Ja, total, weil die heiraten ja auch, was sie Polterabend und so, die Frauen, die heiraten auch und das sind PS sogar die Ärgsten. Die sind viel schlimmer als die Männer.
Echt?
Ja. Schon ein paar arge Sachen erlebt, ja voll.
Was passiert einem denn so als Stripper? Was sind denn so gängige Geschichten, die eigentlich eine rote Linie darstellen?
Oder was meinst du jetzt mit diesen Sachen?
Ja, was passiert denn da so?
Also wenn ich jetzt auf das eingehe, was die Damen so teilweise am Polterabend machen, also da habe ich schon so arge Geschichten gehört, dass, also wirklich wahre Geschichten, ja, dass die Braut, die da mit dem Strip was hat, dass die da angeblich den Stripper geblasen hat in der Limousine und die heiratet, ja, das ist ihr Polterabend und so. Nachher ist daraus eine Affäre entstanden und dann ist die auf ihrer eigenen Hochzeit gesessen und hat den Stripper geschrieben, urlangweilig und so. Ja. Das sind wirklich die Ärgsten. Das sind wirklich, die Frauen sind die Ärgsten. Ja, also ich muss sagen, wenn ich höre, sie will Stripperin werden, bin ich beruhigt. Wenn ich höre, sie ist Lehrerin, what the fuck, dann weiß ich schon, gell? Da muss man aufpassen, wir wollen bei den Pädagogen. Nicht alle, aber die sagen, schon einiges erlebt mit denen.
Spannend, sehr spannend. Und was hast jetzt du zum Beispiel so erlebt?
Ich muss sagen, im Großen und Ganzen erlebe ich viele coole Sachen. Mhm. Es gibt ein paar Ausnahmegeschichten. Meistens passieren die, je älter die Betanzten werden. Das heißt, es ist so, ich erkläre es mal. Mit 18, also wenn du für einen 18-Jährigen strippst, ja, der zittert, der ist komplett aufgeregt.
Der traut sich gar nichts
machen. Der traut sich nichts, der ist wirklich die muss eigentlich mental beruhigen während der Show. Ja. Ich muss wirklich immer so hinflüstern, so, alles ist okay, es passiert nichts und so. Die zittern komplett, wirklich, aber sichtbar zittern und die ganze Familie schaut, also ganz armsandig. Und ich habe die immer so leid. Die Armen, kriegst nur ein leichtes Motorboot von mir, keine Ahnung.
Was ist das Motorboot?
Das ist dann so, wenn sie brav sind, dann gibt es ein bisschen so, ich nenne es immer den Nahkampf.
Okay. Alles klar.
Aber es geht auch in die andere Richtung, das heißt, es gibt auch
dann weiter
schlimme
Alten. Und dann sind wir so, die 30-Jährigen sind schon cool, die haben schon ein paar nackte Frauen gesehen, im Normalfall, ich hoffe, manche Nerds hier. Aber im Normalfall, die haben schon ein paar Mädels gesehen, die sind schon cooler und so. Die muss man auch noch beruhigen, weil die doch, es ist letztendlich für jeden eine Ausnahmesituation, wenn man dort so am Sessel sitzt, das ist klar, ja. Aber die sind schon wesentlich cooler. Mit 40 sind sie ein bisschen eingeschlafen, scheint mir. So ein bisschen so, nicht jeder, aber im Großen und Ganzen so ein bisschen so zart drauf, vielleicht so Midlife-Crisis.
Spannend.
Keine Ahnung. Geil. Und dann geht es erst richtig los, ab 50.
Echt?
60, die 70-Jährigen sind die furchtbarsten. Aber es ist richtig geil. Also wirklich, es ist so, 70 Jahre, haben keine Sinne mehr, sehen, also alle Sinne sind getrübt, sehen schlecht, hören schlecht, alles mögliche. Aber wissen genau, wenn sie da sitzen, wo sie hingreifen müssen, der das Zinn passt, gell? Und da sehen sie auf einmal ganz scharf auf einmal wieder und greifen da, wollen nicht greifen, wollen dir richtig zwischen die Beine greifen. Natürlich, wir wissen das natürlich, wir beobachten die ganze Zeit die Hände, gell? Gern einen Schritt zurück, dann nehme ich die Peitschen in die Hand und sage so, Boucher, reiß dich zusammen, gell? Also, und das ist denen wurscht, die denken sich, letzte Chance noch einmal auszukommen. Nehmen wir das, gell?
Sensationell.
Und die sind auch teilweise so respektlos auch. Da liegst du am Boden, bemühst dich, ja, für denen haben wir. Und er sagt so, alles schon gesehen, alles, also respektlos. Also ja, teilweise sind die wirklich schlimm. Okay. 70er, wie man, haben wir Angst, wenn ich höre einen 70er. Und einmal hatte ich sogar einen 80er.
Gibt es einen Aufschlag, der 70er Aufschlag?
Sollte ich eigentlich, wenn ich voll siss bin, so gut möchte ich, wenn ich jetzt draufhauen voll. Und einmal war ich auf einen 80er und der war wirklich sehr zerbrechlich schon, der Mann. Das war wirklich cool, Krankenschwester schon. Und dann war dann die, ja, da komme ich dann mit dem Rollstuhl so eine, Familienfest, die Kinder schauen alle zu, super. Richtige Familie, schön, ganz toll ist das, gell?
Echt?
Und dann habe ich eh gesagt, zu der Tochter, die uns das gebucht hat, passt das eh und so, ja, ja, der schaut sich immer heimlich die ganzen Haxen an und so, die Pornofilme. Na gut, und dann war der Ärgste, weil nach der Show gehe ich immer zu den Leuten hin, zu den Betanzten, stoß mal an, dein Geburtstag, alles gut und so, sitzt seine Frau daneben, auch 80 Jahre, hat total applaudiert, super, der hat das total gefallen. Ich will ein Kompliment machen, gell, und sag dann zum Mann so vor ihr, sie haben aber eine tolle Frau, die ist wirklich sympathisch und die ist voller Selbstvertrauen und ganz super, also ganz eine liebe Frau haben sie. Er schaut sie an, oben ist unten und sagt, ja, aber schon alt ist, gell, vor ihr. Und ich denke mir, hey Typ, du bist selber. Das ist ja, also, ja, man lernt sie irgendwie alles also, kennen.
Du erlebst eigentlich schon einen ziemlich abwechslungsreichen Job. Ja. Du erlebst nie dasselbe und es ist eigentlich schon... Witzig,
ja,
naja,
ich erlebe schon teilweise immer dasselbe. Und zwar mit den Fragen, die nach dem Striptease gestellt werden von den meisten Männern. Es sind immer die drei selben Fragen.
Die sind?
Boah, spannend, ja.
Wie alt bist du? Sind die Titten echt und hast du einen Freund? immer diese drei. Erklärt es mir, ihr beide bitte, und, warum wir es machen.
Sind die Titten echt?
Schauen echt aus, oder? Sie schauen gut aus, oder?
Das heißt, Schönheits-OPs bzw. Eingriffe, weil dieses Business ist ja auch ein Beauty-Business, das gehört auch irgendwie dazu, oder?
Ja, ich muss sagen, manche übertreiben es auch, aber wir sind auf der Bühne, wir müssen das ganze Jahr über fit sein, schlank sein, gutes Aussehen gehört bei uns dazu, ja.
Ist das dann nicht auch, also so eine Striptease-Show, ich habe ja nur gehört davon.
Okay, schade, müssen wir ändern.
ist das nicht auch Sport, ist das nicht auch extrem anstrengend, sich da jeden Tag so zu bewegen und ja.
Ja,
so.
Auf alle Fälle, also wenn du bei einer Striptease-Show bist, Viertelstunde, das ist eine kleine Cardio-Einheit, also du bewegst dich, du schwitzt nachher. Wenn du Gogo tanzen gehst, gehst du am Abend 4x20 Minuten raus tanzen. Zwar kurze Pausen, aber das ist Cardio. Das ist schon anstrengend, ja. Mhm. Also ich empfehle schon, jeder Tänzerin, die auf die Bühne gehen möchte, nebenbei Sport zu machen.
Was ist denn jetzt bei Stripperinnen und Strippern gefragt? Was ist so die größte Nachfrage bei Kunden? Groß, blond, schlank, so wie du es bist?
Ja, ist blond und Titten. Wobei ich aber eine Tänzerin bei mir habe, die ist braunhaarig, die schaut aber auch sehr porno aus. Sag mal so, die wird auch sehr gern gebucht. Ich sehe halt zwei Trends bei den Männern. Mhm. Entweder Porno, solche Frauen, die sie nie heiraten würden, so die wollen wir am Polterabend haben, ja, richtig auf Porno oder sehr natürlich. Es sind die beiden. Und ich muss sagen, das Natürliche, das ist der Wunsch, der wird immer größer von den Männern.
Und der ist wahrscheinlich schwieriger zu bekommen, oder?
Nein, haben wir auch. Haben wir auch in der Szene, ja. Also man kann sagen, also wäre schön, wenn alle so auf Porno ausschauen. Nein, manche, also wir haben wirklich beides, 50-50. Mhm. Ich würde sogar sagen, ein Drittel schaut sehr auf Porno aus und zwei Drittel natürlich, muss ich sagen. Wobei, die sind auch sehr geschminkt und dann natürlich verstehe ich, nicht so aufgespritzte Lippen, nicht so große Brüste.
Keine gemachten Brüste.
Ja,
Jetzt beschäftigst du dich ja vom Berufswegen sehr intensiv damit, was Männer wollen oder was Männer sehen wollen. Was kannst du für Tipps geben an alle Damen, die jetzt zuhören, wie man das vielleicht auch im Alltag mal umsetzen kann?
Also ich kann den Mädels jetzt einmal fürs Erste sagen, entspannt euch, Männer sind sehr leicht begeistert.
Absolut richtig.
Ja, also Männer, ja, weil die meisten Frauen, ich coache ja auch Frauen, speziell Ehefrauen, die 20, 30 Jahren schon in einer Ehe sind, die einfach wieder Schwung in ihre Beziehung bringen wollen, die coache ich. Und die haben oft so Selbstzweifel und sie fühlen sich nicht so sexy und so. Dabei sind die Männer wirklich Männer sind ein sehr dankbares Volk, ja. Und denen ist eigentlich am wichtigsten, sie lieben ja ihre Frau, ist eigentlich am wichtigsten, dass sie Spaß hat, dass sie einfach Spaß hat, dass mir das ansieht und dass sie sich ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauskommt und vielleicht einmal an was sexy anzieht und den Mann überrascht. Also eigentlich Dinge, mit denen die Männer eigentlich nicht rechnen, einmal machen. Raus aus der Routine. Raus, weil was belastet eine Ehe oder was bringt es zum Einschlafen? Routine. Mhm. Und einfach da mal sich was überlegen, was der Mann sonst nicht hat. Und das ist schon extrem viel.
Und outfit-technisch natürlich alles, was in Richtung Strapse geht.
Männer sind auf Strapse, ja. Halterlose, ganz wichtig, ja.
Das ja, verstehe ich gar nicht.
Zieh die an und du siehst die heftig wohnen.
Ja, das verstehe ich gar nicht. Halterlose Strümpfe, da finde ich so etwas sexy. Ganz
furchtbar.
Das heißt, Strapse ist schon die halbe Mitte.
Ja. Und Spaß,
ganz wichtig. Also Männer wirklich schon extrem viel ins Gesicht. Ganz, ganz viel. Das ist ganz wichtig. Deswegen zum Beispiel, wenn Tänzerinnen zu mir kommen, die sagen, also speziell diesen Ostblock, sagen, Stella, ich brauche Geld, hast du Job für mich? Wenn die so zu mir herkommen, nein, habe ich nicht, sorry, habe keinen Job für dich. Weil das sind genau die dann, die auf der Bühne stehen, irgendwie halbherzig, denen ist die Kunden scheißegal, halbherzig irgendwie herumtun und danach schnell Geld kassieren und gehen. Und das eines der wichtigsten Dinge ist auch während der Striptease-Show, danach, dass du dir kurz für die Männer Zeit nimmst, red mit denen, setz dich hin, gratuliere ihnen und das merken sich echt die Kunden. Und dann kommen sie immer wieder und sagen, hey, du bist letztes Mal mit uns so nett zusammengesessen. Nicht, du hattest eine Bombenshow, du bist so nett mit uns zusammengesessen.
Das ist tatsächlich beim Moderieren einmal so. Also danach dich mit den Menschen noch unterhalten, mit den Veranstaltern, was auch immer, das ist ganz wichtig.
Das Menschliche, ja.
Was würdest du sagen, du bist in einem sehr oberflächlichen Business trotzdem, also Strippen geht es ja eigentlich nur ums Ausschauen, du bist sehr intelligent, hast studiert, bist abgeschlossene Soziologin, ist das manchmal auch traurig dann quasi zu sehen, dass das Business so oberflächlich ist, wünschst du dir da manchmal auch ein bisschen mehr Tiefgang hin und wieder?
Also ich muss sagen, ich finde es jetzt gar nicht so oberflächlich, weil man sucht sich auch, wenn man ein Auto kauft, so geht man da auch nach dem Aussehen und nachher liebt man es heiß. Also man baut dann wirklich eine Beziehung zu dem Auto auf. Also man geht halt am Anfang einfach nach dem Äußerlichen und ich nehme das nicht persönlich oder so. Ich finde es eigentlich gar nicht oberflächlich, weil wenn wir vor Ort kommen, die Kunden, man wird als Prinzessin behandelt. Mhm. Du bist das Highlight des Abends und sie geben dir wirklich auch das Gefühl, schön, dass du da bist, was willst du trinken, willst du das haben, und du siehst danach auch, wie happy die sind und dadurch, es ist nur beim Buchen wieder ein bisschen nach dem Aussehen, aber sonst muss ich sagen, finde ich es gar nicht so oberflächlich. Die Vorurteile sind ein bisschen lästig.
Ich höre da...
Wer ist lästig?
Die Vorurteile sind ein bisschen lästig. Ja, das sind eher die was noch nie eine Striptease-Show gesehen haben, die noch nie, die keine Ahnung haben, und das sind die mit den meisten Vorurteilen. Mhm. Ja.
Ich höre im Hintergrund unseren Frühstück mit Bierwagen.
Der Frühstück mit Bierwagen.
Ach, sehr gut, perfekt. Oh,
der bringt uns frisches Bier, dir frischen Aperol.
Ja. Cheers, wir stoßen einmal an.
Prost. Cheers.
Gutes Heineken.
Und ja, der ist immer so der Moment, wo wir über Jugendsünden, Rauschgeschichten, lustige Geschichten, die du mal erlebt hast während deinen Auftritten.
Also da muss es doch unzählige lustige Geschichten geben. Vielleicht eine lustige Geschichte, die für dich peinlich war, aber für alle anderen lustig. Gibt's da irgendwas? Hast du was auf Lager?
Ja, also die erste Geschichte ist da, dass ich mal auf einer Bühne bin. Ich weiß nicht, also in einer Diskothek war ich. Hab dort Gogo tanzen müssen und weiß nicht, wie viele Leute zugeschaut haben, für mich gefühlte 1000 Leute und ich falle halt mitten auf der Bühne und der DJ schaut mich so an, Stella, zu das Mikrofon, Stella, alles okay? Und ich liege am Boden, alle schauen mich an, also ja, das war halt sicher, weiß nicht, für die anderen amüsant.
Umgefallen, weil die Schuhe zu hoch waren,
das sind scheiß Schuhe, ich habe sie nachher eh nicht wieder angezogen.
Wie hoch sind so deine durchschnittlichen Schuhe bei den Auftritten?
Naja, so zwischen 12 und 14, das geht, das sind die sportlichen, da kannst du dich wirklich gut bewegen drin, aber es sind wirklich dann so 15, 18, die Pleasers, die Pole-Dance-Schuhe hast, das sind wirklich sehr hohe Schuhe, solltest du halt wirklich nur an der Stange tragen, ja. Mit denen kippst du einfach regelmäßig um. Auch meine Stripperinnen, die jetzt immer regelmäßig das Umfallen, weil sie nicht auf diese fucking Schuhe verzichten
Brichst
wollen.
Brichst du nicht dir an den Knöchel? Das passiert ja, oder?
Nein, die fliegen am Boden, machen ganz Spagat, schaut alles aus, wie wenn es geplant wäre.
Hat es noch mal irgendeine lustige Geschichte gegeben? Ich bin mir sicher, da fällt dir doch sicher noch irgendwas ein, wo du sagst, das war echt ein witziger Moment.
Ach, während das beim Strippen?
Oder allgemein im Leben. Muss auch nicht nur beim Strippen sein.
Ich weiß, auf was ihr noch wollt.
Auf was? Nein, wir haben jetzt keine...
Jetzt aber Jugendsünden habt ihr vorher.
Ja, aus der Rauschgeschichten, ja.
Na, die habe ich genug, auch heute noch, ja. Das ist nichts Neues. Nein, lustige Geschichte. Ja, ich habe da ja ein bisschen vor was durchklingen lassen mit meinem ersten Mal und Kirche etc. Mhm. Aber das soll es ein bisschen aus, oder?
Ah ja, da haben wir mal was gehört, ja, genau. Das ja. Stimmt, das hast du uns mal beim Auftritt erzählt, ja, da, wo ja, du dein ja. erstes Mal hattest. Ja,
ja, ja. ja
das
ja.
war?
Das war in einer Kirche.
Sie hatte ihr erstes Mal in einer Kirche.
Ja.
Mit dem Pfarrer oder mit wem?
Nein. Nein, um Himmels Willen, oh mein Gott, Bilder im Kopf. Nein, es war in der Tat damals mein erster Freund. Mhm. Also das war so eine Pfarre in eine Pfarrerkirche, wo du mal wirklich eine Messe hast und unten war so Pfarrraum, wo halt dann die Jugendpfarre da ist irgendwie Feiern gemacht hat und ja, 15, da hat sich das halt ergeben, passiert halt, gell? Haben wir nicht gewusst, wo soll man hingehen. Unten war die Party, sind mal drauf in den Kirchenbereich halt gegangen.
Aber gut, das ist echt unvergesslich, oder?
Ja, ja.
Das ist echt unvergesslich.
Ja.
Geil. Stella, wir haben eh noch einige Fragen.
Ja.
Gibt es einen Kunden oder einige Kunden, die irgendwie bekannt sind, für die du schon getanzt hast, die du verraten kannst? Was würdest du sagen? Gibt es da irgendwen, für den du schon getanzt hast, was du sagen darfst?
Ja, also ich glaube, das war am Anfang, habe ich schon ein paar. Zum Beispiel, wir haben für den David Garrett getanzt. Das war am Anfang relativ geheim. Das war so, also da hat mich aus Deutschland eine Nummer angerufen. Bist du die Stella? Du wurdest uns empfohlen. Sag ich, ja, was kann ich tun? Ganz geheim. Und ich so, passt, bin genau richtig für das, gell? Und wir brauchen so und so viele Mädels und habe ich dann checkt. Und letztendlich war es dann die Closing-Tournee-Party von David Garrett.
Cool.
Der war, ich glaube, Europa-Closing-Party war es, ist danach nach Mexiko gegangen oder so. Mhm. Und da haben halt dann dort die Party gemacht, ja.
Cool.
Also wir haben dann wir waren vier Stripperinnen und war alles super anständig. Also es war wirklich cool. Ja, es hat voll gepasst. Nachher ist von ihm die ganze Band ist dann total abgegangen. Die haben dann quasi so die Bühne übernommen am Schluss, gell, kann man sagen.
Cool.
Das war wirklich cool. Und ich habe es auch wirklich geschickt eingefädelt, weil ich wusste nicht, wie sind die drauf, sind die bieder, haben die Angst. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir fangen mit Burlesque an. Das ist immer so, immer seichte Geschichte. So kann man starten überall, gell. Burlesque fangen wir an. Dann haben wir gesehen, wie ist das Publikum drauf. Dann sind wir immer dirtier geworden. Und dann am Schluss wollen wir dann Domina, Polizei, Vollgas geben. Nachher ist dann, dann... Ja.
Cool. Wie beginnt man denn so eine Show-Dance-Karriere? Sollte man da einfach in eine Tanzschule gehen oder was muss man für Voraussetzungen mitbringen?
Also,
machst du da Coachings? Habt ihr einen Tanzsaal, wo du das übst, die Choreografien? Oder
ja,
wie?
Also Choreografie lernen wir so gut wie nie, weil wir müssen viel improvisieren am Job, weil teilweise einfach die Location immer unterschiedlich ausschaut. Wir wissen nie, wie viel Platz haben wir tatsächlich, wie ist der Boden, wie ist der Sessel, hat er Armlehne und nicht, das sind alles so Faktoren. Und du passt dann einfach deine Show halt an dem. Also Choreografien würde ich auch gar nicht empfehlen, weil ja, passt einmal nicht, bist gleich unsicher. Im Großen und Ganzen spüren das die Mädels in sich, wenn sie das machen wollen, dass sie das machen wollen. Das ist mal das A und O. Wenn sie sich das vorstellen können, visuell im Kopf, dann sind sie schon dafür fähig. Mhm. Und wir hauen sie eigentlich relativ schnell ins kalte Wasser. Und wir stoßen sie da rein. Und
die schauen sie mir ein, zwei Shows an von einer geübten Tänzerin und machen es dann einfach gleich
noch. Früher nicht einmal das. Also mittlerweile bin ich so freundlich und habe für die Mädels wirklich einen Online-Kurs zusammengestellt und supporte sie auch wirklich, alle ihre Fragen, auf die versuche ich einzugehen. Früher, als ich begonnen habe, war es wirklich so, ich habe als Go-Go-Tänzerin begonnen, die zieht sich ja nicht aus, die tanzt in Diskotheken und mich hat dann eine Agentur angerufen und gehabt, ja, wir brauchen jetzt eine Stripper. Und ich denke mir so, was? Weiß nicht, ob ich dazu fähig bin, ob ich mich vor Männern ausziehen kann. Und früher war das schon so, du hast ohne Erfahrung, wurdest du einfach, geh hin und mach die Striptease-Show. Mhm. Und natürlich, das Geld hat gereizt, Viertelstunde. 110 Euro hast du damals bekommen gehabt, war damals für sie gutes Geld und so. Und ja, und ich habe das dann so gemacht, dass ich dann einfach einen Freund gehabt habe, der getanzt hat, damals schon auf der Bühne. Der hat mich ein bisschen supportet, aber sonst hat es da niemanden gegeben, ja.
Learning by doing.
Ja, absolut. Was, und heute supporte ich schon die Mädels mehr.
Was würdest du sagen, was liegt denn allen Stripperinnen und allen Strippern gemein? Also was haben sie denn alle gemeinsam für Einstellung, für ja, ein bisschen auch der Hang zum Exhibitionismus natürlich? Oder was würdest du sagen, was zeichnet Stripper aus? Was haben die alle irgendwie gemeinsam?
Ich würde jetzt gar nicht sagen Exhibitionismus, weil wir privat eigentlich relativ zurückgezogen leben. Also wenn man das hat, dann will man es ja rund um die Uhr. Aber ich würde eher sagen, die haben alle einen Freak in sich. Mhm. Ein Freak, würde ich sagen. Ich kann es nicht sagen, ist das gut oder schlecht. Ich weiß nicht, aber sie meinen, oft ist es so, was ich bei den Mädels mitbekomme, dass sie teilweise in der Kindheit grenzüberschreitende Erlebnisse hatten. Und dadurch sind die dazu fähig, auch sich in solche Situationen zu lassen als Erwachsener, wo einfach ihre Grenzen überschritten wären. Teilweise, mhm. weil natürlich, wenn du auf den Jobs bist, passieren diese Dinge, dass dann irgendeiner dich mal unabsichtlich wo berührt, wo du es nicht haben willst. Also ich habe zwar alles oft unter Kontrolle, aber nicht zu 100%. Das geht nicht, gell? Da hat schon mal einer am Arsch fürchterlich kaut, was wirklich danach weh dann hat und du wolltest das nicht, gell? Und so. Aber mit, aber wenn du als, wenn du in der Jugend oder als Kinder, wenn du in der Kinder da auf eine Art und Weise grenzüberschreitende Erlebnisse gewohnt bist, ist es üblich, dass du dich wahrscheinlich auch, wenn du erwachsen bist, auch in solche Situationen begibst.
Also ist es irgendwie ein Ventil? Irgendwie
eine Kompensation, absolute Kompensation. Also mit, wenn man als Kind grenzüberschreitende Erlebnisse erlebt, ist es quasi auch ein Kontrollverlust, Sicherheitsverlust. Und wenn du auf der Bühne bist, führst du die Show. Du hast wieder die Kontrolle. Also du ist eine Art Kompensation und auch gleichzeitig kommst du in eine Umgebung, die du einfach gewohnt bist, auch, dass, jemand, dass jemand mit dir so komisch umgeht. Gell?
Glaubst du, dass jeder Mensch irgendwie so einen Freak in sich hat? Die, ja. einen leben es halt mit Alkohol, mit Spielsucht, ja. die anderen mit Sport, kann ja genauso eine Sucht sein. Also es gibt ja eigentlich eine breite Palette.
Ja, also ich glaube schon, ich weiß nicht, ob es jeder hat, das freut mich, sagen so alle, jeder weiß ich nicht, aber sehr, sehr viele haben das. Also sehr viele haben, also ich glaube, wirklich jeden drückt der Schuh irgendwo. Dann gibt es halt einfach Menschen, wirklich, die betäuben es, wie du gesagt hast, mit Alkohol, Drogen, keine Ahnung, machen andere wilde Dinge. Dann gibt es Menschen wie wir Stripperinnen, die einfach denen, die das einfach dann so ausleben, ja. Also und ja, und uns ist das eigentlich ja egal, was wirklich der Nachbar jetzt irgendwie denkt. Und wir leben das einfach aus. Und viele andere, ich glaube schon, dass es viele gibt, die einen Freak in sich haben, aber das nicht ausleben, weil was könnte der Nachbar dazu sagen, gell? Was eigentlich schade ist, weil das ist das einzige Leben, das wir haben. Man soll zu leben, solange es nicht gegen Gesetze verstößt, ist es ja okay.
Du hast es vorhin schon angesprochen, deine neue Agentur auch mit Stella Secret. Corona war natürlich auch für die Stripper-Branche eine schwierige Zeit, nehme ich an. Also die viele Auftritte, auch Gogo-Auftritte sind weggefallen. Du hast dich da aufs Online-Business gestürzt, beziehungsweise auf das Secret-Business. Gibt es auch diese Online-Geschichte? Also hast du auch gestrippt online oder Onlyfans ist ja auch ganz bekannt. Wie schaut es da aus bei dir?
Ja, also ich würde das niemals machen. Weil es einfach peinlich ist, was die Mädels da oben machen. Also ich meine, jeder soll machen, was er will. Vielleicht sagen auch andere, das, was wir machen, ist peinlich. Von mir aus, ja, vollkommen okay damit, ja.
Aber du stellst dich zumindest den Personen in live.
Ja, oder? Erstens, das ich meine, ein Webcam-Girl ist ganz was anderes als wie eine echte Striptease-Show. Als Webcam-Girl stehst du vor der Kamera, du musst irgendwie den Körper hin und her bewegen, ja. Als wenn du wirklich eine Striptease-Show machst, ist ganz eine andere Qualität, ganz ein anderes Selbstvertrauen, ganz ein anderes Entertainment, was du da machst, ja. Und Webcam, das sind Webcam-Girls, die müssen auch nicht strippen können, gar nichts. Da ist nur das Ziel, nackt sehen, irgendwelchen Männern, die dir gegenüber sich selbst befriedigen und einfach nur perverses Dirty Talk sprechen, das ist, also damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Und generell finde ich es einfach auch nicht klug von den Mädels, die auf OnlyFans sind, dieses 20% off, 30% off, alles günstig, billig. Ich meine, hey Mann, da geht es um unseren eigenen Körper. Ich habe zum Beispiel bei meiner Agentur noch nie so einen Rabatt rausgehauen. Hey, du kriegst eine super Profi, stripp die Show für 30% off. Das ist Discount. Das ist ja, wir haben was mit Qualität zu tun. Ich würde auch den Mädels auch raten bei OnlyFans, weil da kann man sicher auch fette Kohle verdienen, keine Frage. Aber bitte macht's das. Es ist nicht nur der einzige Weg, billig zu sein. Bleibt's mit dem Preis in der Höhe, so wie es auch mit meiner Agentur, geht's mit dem Preis in die Höhe und bietet's einfach geilen Content, macht's einfach geile Geschichte. Die Leute kaufen's eh, musst nicht nur. Aber es war damals auch bei den damaligen Agenturen auch so, immer nur günstig. Wir haben Konkurrenz, was machen wir, um mehr Jobs zu bekommen? Wir werden günstiger. Das ist Bullshit, das habe ich bewiesen, weil seitdem ich da bin, geht der Preis eigentlich in die Höhe. Und momentan dominiere ich eh den Preis, also die gehen schon in die Höhe. Die Kunden zahlen gerne für Qualität, definitiv.
Wie viele Aufträge hast du da so im Jahr, in der Woche? Weil es wird ja hauptsächlich immer Freitag, Samstag sein wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, genau. Also ich bin momentan extrem, also extrem viele Anfragen kommen rein. Ich glaube, mein Buchungssystem schreibt Angebote automatisiert am Tag zwischen 20 bis 30.
Boah.
Also wirklich viel. Es ist ganz Österreich, südliches Deutschland, Slowakei, Italien, oben im Norden. Also wirklich sehr, sehr viel. Und ja, ich habe jedes Wochenende wirklich viele Mails im Einsatz. Mhm. Also es ist momentan ein bisschen für mich gar nicht überschaubar, weil ich gerade noch so, jetzt ist kurz nach Corona, die ganzen Leute kommen raus, sie rechnen jetzt nicht mit einem Lockdown mehr. Sie buchen gerade wie die Verrückten und ich bin einfach nur in einem Trott drinnen und versuche dem gerecht zu werden. Ja. Also dass ich nicht mal Zeit habe, mir die Zahlen anzuschauen, aber es wächst jährlich.
Das auch gerade im Eventgeschäft extrem.
Genau, die Leute wollen raus.
Was hast du da noch für Tipps, weil du sagst, die Homepage ist natürlich sehr wichtig, investierst du auch in Google Ads.
Instagram, Social Media.
Und auch diese automatisierte Beantwortung, würdest du das empfehlen? Also
ja, sicher. Also alles, ich meine, wir leben 2022, man sollte alles digitalisieren, automatisieren, so gut es geht. Also würde ich jedem empfehlen, vom ab einer gewissen Größe geht es einfach nicht mehr manuell zu bewältigen. Also ich schaffe meine Agentur nicht mehr manuell. Mhm. Geht einfach gar nicht mehr.
Man könnte sich ja auch wen anstellen, der diese Mails alle bearbeitet.
Der wird dann wieder krank, der fällt dann aus. Ja. Der ist dann wieder...
Burnout.
Dann vergisst er wieder auf eine Nachricht und so. Und da bin ich wirklich perfektionistisch. Und meine Maschine arbeitet 0 bis 24 Uhr. Der Kunde meldet sich, innerhalb von 5 Minuten ist das Angebot erstellt. Das wird dir niemals ein Angestellter. Also ich bin ein riesen Fan von der Technik, habe auch sehr viel Geld in das Ganze investiert und bin aber auch, muss ich sagen, die Einzige, weil ich einfach sehr nachhaltig denke, weil die meisten, also ich investiere Geld, allein schon damals, wie ich für meine Homepage, also ich habe immer schon viel Geld in die ganze Technik investiert und da haben mich damals die anderen Agenturen schon ausgedacht gehabt, ja, die Stella ist so blöd, investiert 3000 Euro in ihre Homepage, wie blöd ist sie? Ich meine, nein, das ist... Also habe einen viel besseren Auftritt, Internetauftritt dadurch, akquiriere viel mehr Kunden, die ist viel besser gerankt. Ich glaube nicht, dass ich doof bin, wenn ich das mache.
Aber das heißt, der Großteil deiner Kunden kommt über online. Das heißt, auch über, wirst wahrscheinlich auch über Empfehlungen, beziehungsweise das halt die, meistens ist es so, wenn einer heiratet, dann heiratet er die ganze Freundeskreis irgendwie im nächsten Jahr. Aber der Hauptauftritt ist über online.
Ja. Also die übers Internet kommen die meisten, dann viele Stammkunden, viele Weiterempfehlungen. Also da habe ich wirklich schon einen Selbstläufer über die Jahre.
Stammkunden buchen auch regelmäßig Stripperinnen, das sind dann Diskotheken und Co.
Ja.
Aber gibt es auch so Privatpersonen, die sich einfach einmal im Monat eine Stripperin gönnen?
Ach so. Das ist zu teuer.
Das ist zu teuer.
Okay. Ja, weil wir sind ziemlich hochpreisig. Mhm. Und dann erfahren die, dass sie nicht einmal die Stripperin eigentlich angreifen dürfen, weil ich meine, Segler, keiner kriegt einen Freibrief von Anfang an. Mhm. Natürlich, lass uns da abfummeln, das sicher nicht. Gell? Wir entscheiden schon während der Show. Wir sind keine Kinder von Traurigkeit. Aber Garant gibt es keinen, wenn wir kommen, dass sie fummeln dürfen und dann, ach so, dann nehme ich mal klar andere Version. Dann kriegst du die günstigere aus dem Nachtclub, die dann auch,
ist klar,
Prostitution macht. Highglass Escort geht auch nicht, weil da kosten 2 Stunden 600 Euro. Das wollen sie auch nicht. Also das gibt es wesentlich günstiger hier in Österreich und so. Aber viele Männer zahlen trotzdem mehr, weil die wollen halt nicht dieses klassische, diese Prostitution haben. Die wollen halt wirklich ein Highglass Escort-Mädel, diese Models von Instagram, die sie haben. Oder die Studentin von nebenan, die es nie machen wollen. Und dafür zahlen die dann auch, aber wir haben selten so, dass jemand alleine bucht. Das ist eine komplette Ausnahme.
Okay.
Ja.
Die Studentin nebenan, was würdest du sagen, wenn deine Tochter oder dein Sohn jetzt mit 18 sich entscheidet, dass er Stripper wird oder dass sie strippen will?
Würden sie niemals machen.
Weil?
Weil ich sie ganz anders erzogen habe. Also ich habe 2 Kinder.
Ah, du hast 2 Kinder?
Ich habe 2 Kinder. Ja. Mein Sohn wird jetzt 21 jetzt, der ist schon groß. Aha. Meine Tochter auch, die ist jetzt 18, macht gerade Matura, sie ist sehr brav. Wir sind beide sehr brave Kinder. Und die haben das alles mit dem Striptease-Leben überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe ein komplettes Doppelleben geführt. Ich habe nie das Wort Striptease zu Hause erwähnt. Also für die ist das komplett etwas anderes halt. Gell? Und dadurch würden die es nie werden. Also ich hatte eine Stripperin bei mir in der Szene, die hat für ihre Tochter ungeniert ihr Striptease-Leben gelebt und die Tochter wollte wirklich, die hat im Kindergarten gesagt, wenn sie groß ist, wird sie Stripperin werden, wo ich mir denke, what the fuck? Ich meine, es ist ja etwas außerhalb der Norm.
Ja.
Es ist und ich...
Und wenn du dann so außer Haus gehst, wie du heute außer Haus gegangen bist...
Ist das doch normal, nein, wir müssen auch ein Foto machen.
Wir machen ein Foto, wir brauchen natürlich dann ein Podcast-Foto, das könnt ihr euch anschauen.
Dass ich normal angezogen bin.
Normal, ja. Aber das hinterfragen deine Kinder quasi nicht, wenn die Mom im Netz schwört auf die Straße
geht. Also so sehen sie mich selten und ich glaube, also ja, so sehen sie mich eigentlich selten und nein, sie fragen da nicht nach, sie stellen sich die Frage, dass sie sehen mich ja als Mutter, die sagt, geh die Zähne putzen, mach dieses, jenes, die sind wahrscheinlich froh, dass sie einfach aus dem Haus gehen, dass sie ihre Ruhe haben, ich bin ganz normale Mutter, ja.
Aber du hast in dem Sinne nicht gelogen, sondern du hast es ihnen einfach nicht erzählt,
oder? Genau, ich habe sie nicht erzählt, genau.
Aber sie wissen grundsätzlich mit 18 und 21 ja, schon, dass du strippst, oder?
Ich gehe davon aus, also ja, sie werden es wahrscheinlich, also logisch, sie werden es wissen, aber es ist kein Gesprächsthema zu Hause. Und damals, als sie um die 10 Jahre alt waren, hatte ich einen Freund, auch so eine Art Narzisstentyp eben, gell? 2 Jahre war ich mit ihm zusammen und der wollte, dass ich aufhöre zum Tanzen. Ich glaube, es ist zuerst erobern und danach zieht das nicht mehr an, hör auf zum Tanzen, immer mehr. Gell? Und meine Kinder haben das damals mit 10, 12 Jahren mitbekommen, dass er möchte, dass ich aufhöre, dass die Mama soll aufhören zum Tanzen. Meine Kinder sind zu mir hergekommen und haben gesagt so, Mama, nein, das ist dein Job, du verdienst damit Geld, warum aufhören? Und so. Und da habe ich auch gesehen, wie sehen die das? Die sehen das als komplett normalen Job. Und ich bin eigentlich immer zu Hause gewesen und es hat nur 2 Dinge in meinem Leben gegeben, die Kinder und die Arbeit. Es hat keine Freunde gegeben, gar nichts. Also habt ihr wirklich einen guten Spagat gemacht. Also die haben nicht darunter gelitten. Für die war ich halt die Mama, die Doofe, gell? Wie immer.
Ja.
Ja, nein, und heute habe ich auch eine sehr gute Beziehung zu ihnen. Und sie sind überraschend normal, für das, was man sagt, von einer Stripperin erzogen worden.
Sehr cool.
Sie sind überraschend cool. Normal. Ja, cool. Ja.
Liebe Stella, zum Abschluss kommend, ja, hätte ich gerne nur einen Tipp von dir für junge Frauen oder generell Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Was würdest du sagen, was ist wichtig, um sich ja, vielleicht auch in einer männerdominierten Branche durchsetzen zu können?
Kommt zu mir.
Coaching.
Nein, ich habe nur selbstständige Tänzerinnen. Ja. Kommt zu mir, klar. Ich habe ein gutes System aufgebaut.
Nein, ich meine jetzt generell für Unternehmerinnen.
Wie ich mir am besten Konkurrenz jetzt pflanze, oder was?
Nicht nur im Bereich Stripping.
Nicht im Bereich Stripping, sondern
Frauen,
generell.
Verstehe schon, ja. Naja, also ich sehe halt oft bei den Frauen, dass sie einfach leider viele falsche Glaubenssätze in sich haben. So Dinge so, das kannst du ja eh nicht, lass es lieber oder Mädchen sind besser in Deutsch als in Mathematik. Das sind so klassische Glaubenssätze und das macht sie einfach klein. Sie halten sich selber klein und einfach aus ihrer Komfortzone rauszukommen, nicht an das zu glauben, was ihnen erzählt worden ist, sondern sie können jederzeit das Leben neu ordnen und es gibt keine Grenzen. Und auch wenn zum Beispiel niemand aus der Familie studiert hat, du kannst jederzeit, wir leben Gott sei Dank in einem Leben, wo wir jederzeit mit allem beginnen können. Es ist nie zu spät. Wir können mit 20, 30, 40, wir können alles machen. Wenn ich jetzt entscheide, morgen Astronaut zu werden, werde ich Astronaut, ganz einfach. Und niemand kann mich daran stoppen. Und dieses Mindsetting würde ich den Mädels auch empfehlen. Einfach sehr nicht an das cool zu glauben, ja.
Sehr schöne und bewegende Worte von dir, Stella. Am Schluss haben wir immer noch einen kurzen Word-Rap, einen Bier-Rap.
Bier-Word-Rap.
Für diese Person würde ich gerne mal tanzen. Oder der sollte mich mal buchen, oder die.
Okay, was soll ich jetzt machen?
Na, kurze Antworten, kurze Fragen.
Achso, entschuldige,
kurze Antworten.
Nur Antworten. Sorry. Okay,
ja. Nur kurze Antworten.
Nochmal, sag's nochmal.
Für diese Person würde ich gerne mal tanzen, oder der wäre mein absoluter Lieblingskunde.
Keanu Reeves.
Keanu Reeves.
Oh, ja. Den würde ich sogar heiraten, nicht mehr tanzen. Alles, ja.
Mein erster Strip war?
Org, ich hatte einen Blackout. Ich kann mich an nichts mehr erinnern.
Okay.
Ja.
Spannend.
Ja.
Mein Geld ist für mich?
Wichtig, aber niemals alles.
Mhm. Beste Musik zum Tanzen?
Ich stehe auf Dutz. Ich stehe auf House, Techno, Elektro.
Mhm. Cool. Und abschließend fragen wir immer noch, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gern mal ein Frühstück mit Bier?
Mit euch beiden? Das hatte ich gerade.
Ja, genau. Gibt's nur wenn?
Noch jemanden.
Gibt's ein Idol oder so, wo du sagst, mit dem würde ich gerne mal einen Aperol trinken? Oder ein Heineken?
Elon Musk,
okay. Ja. Ja, sehr visionär. Stella, wir geben den Aufruf nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer strippen möchte, meldet euch bei Agentur Stella. Und wer mal für einen Junggesellenabschied oder für eine Party oder für was auch immer eine Stripperin braucht, der möge sich auch bei dir melden.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke, Stella.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüssi.
Frühstück mit Bier.